Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Eigentlich würden wir uns in dieser Woche das Turnier in Rom anschauen. Herren und Damen, einer der Höhepunkte in der Vorbereitung auf die French Open. Gestern wäre das Turnier in Madrid zu Ende gegangen. Auch Herren, Damen, auch einer der Höhepunkte der Sandplatztournee, bevor die French Open beginnen. In zwei Wochen wären die French Open losgegangen. Doch Höhergrenzhausen ist im Moment der Mittelpunkt der Tenniswelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, heute mal wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Immer als erste Frage, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Auch alle Leute, die ich kenne, sind zumindest noch nicht vom Virus betroffen. Und von daher kann ich aus persönlicher Sicht sagen, alles gut. Hoffen wir, es geht auch allen anderen gut.
Das hoffen wir tatsächlich, dass es allen unseren Hörern gut geht und dass ihr möglichst wenig Einschränkungen habt durch das Coronavirus. Mir geht's auch gut. Ich habe Arbeit, ich arbeite eh von zu Hause aus. Von daher, ich habe auch nicht so unbedingt die Berührungspunkte. Und das ist bei allen anderen, beziehungsweise bei vielen anderen, ist das eine andere Geschichte. Und deswegen an euch der Wunsch, möge alles mit euch in Ordnung sein, möge alles gesund sein bei euch und dass ihr möglichst wenig Einschränkungen durch das Virus habt. Wir wollen mal wieder einen Überblick geben über das, was gewesen ist in den letzten Wochen, über das, was kommen wird und über die aktuelle Situation, die wir haben, weil es hat sich ein bisschen was ergeben, beziehungsweise es hat ein paar News gegeben. Wir werden heute über die aktuelle Situation sprechen, über die Exhibition-Turniere, die es im Moment gibt, beziehungsweise die es in den nächsten Wochen geben wird. Dann werden wir darüber sprechen, was die Grand-Slam-Turniere planen. Dann haben wir noch ein Update zu Andrea Petkovic. Wir haben ein Update zum Relief Fund, den es geben soll für Spieler und Spielerinnen außerhalb der Top 150. Und wir werden am Ende dann noch auf eure Fragen eingehen, hier, die ihr bei Twitter gestellt habt gestern. Und da sind ein paar interessante Fragen zusammengekommen. Aber lasst uns erstmal über die aktuelle Situation sprechen. Wir haben zwei Exhibition-Turniere an diesem Wochenende gehabt. Einmal die UTR Pro Match Series in Palm Beach in Florida und einmal das Exo-Tennis in Höhergrenzhausen. Höhergrenzhausen ist bei Tennisfans in den letzten Wochen schon ein bisschen berühmt geworden, dadurch, dass dort ein Turnier mit 8 Spielern in der letzten Woche stattfand, an diesem Wochenende mit 12 Spielern in Palm Beach. Waren 4 Spieler am Start. Die, muss man dann auch dazu sagen, etwas prominenteren Namen haben dort aufgeschlagen. Riley Opelka, Miomir Kecmanovic, Tommy Paul und Hubert Hurkacz haben dort aufgeschlagen. Philipp, das ist im Moment der Status quo, den wir haben. Wir können im Moment nur Einladungsturniere schauen. Es gibt die internationale Version jetzt vom Tennis Channel, die auch in Deutschland verfügbar ist. Wir haben die Spiele, die dann auch für die Wettanbieter zu sehen sind, beziehungsweise bei den Wettanbietern gestreamt werden. Das ist im Moment die nüchterne Realität, die wir beim Tennis haben.
Aber natürlich trotzdem schon mal einen Schritt oder sogar vielleicht 2 Schritte weiter, als wir es noch vor einigen Wochen hatten. Und unter Umständen natürlich Schritte in eine neue Realität, an die wir uns jetzt erstmal werden gewöhnen müssen. Darüber sprechen wir jetzt natürlich gleich noch ein bisschen. Wie geht's weiter? Wo deuten vielleicht so ein bisschen die Rauchzeichen hin? Was ich ganz spannend fand jetzt bei den beiden Events was mir fast am meisten geblieben ist, ist so ein bisschen die Ästhetik des Ganzen. Der Event in Höhergrenzhausen, der hatte ein bisschen was von einem Future-Turnier. Wer schon mal auf einem Future-Turnier war, so sieht das ungefähr aus, so fühlt sich das auch ungefähr an. Während der Event in den USA, der hatte ein bisschen was von einem Videospiel. Vielleicht auch, weil dieser Court so verloren aussah in der Umgebung und weil die Kameraperspektive auch so ein bisschen aufgefangen hat, was um den Court rum war. Und daher wirkte das wirklich für mich so ein bisschen, ja, Videospiel oder Einladungsturnier bei irgendeinem reichen Menschen im Garten. Und das in Höhergrenzhausen, das sah halt einfach so nach solider Arbeit auf der Future-Ebene aus. Und das fand ich schon ganz spannend, so diese Ästhetik. Und was bei beiden sofort auffiel, und da sind wir wahrscheinlich alle total programmiert, der Moment, wo irgendwas Tolles passiert, ist man ja wirklich gewohnt, irgendeine Reaktion kommt schon von außen. Irgendwer brüllt, irgendwer schreit, irgendwer klatscht. Und das Einzige, was man hier dann mitbekommen hat, waren dann eben die Reaktionen der Spieler. Und das ist schon erstaunlich, wie wir da alle drauf, ja, fast programmiert sind, dass wir das Teil unseres Erlebnisses wirklich die Reaktion von außen auch noch ist.
Ich habe sehr viel von diesen beiden Events in Hörgrenzhausen gesehen und ich war auch gespannt drauf, neue Spieler dann kennenzulernen. Wir sprechen nachher noch über einen Spieler, der an diesem Wochenende aufgeschlagen hat. Das Niveau war eher freundschaftlich, beziehungsweise auf Freundschaftsspielniveau. Also da war jetzt nicht so, dass es wirklich bis zum allerletzten Schweißtropfen gekämpft worden ist, aber man konnte sich das Tennis schon mal ganz gut angucken. Dustin Brown hat natürlich immer wieder für Höhepunkte gesorgt, auch Daniel Altmaier, Jan Schoinski, die haben gutes Tennis gezeigt. Jannik Hanfmann hatte das erste Event gewonnen und das Niveau war schon ganz ordentlich und ich gebe zu, mich hat es gefreut, mal wieder Tennis zu sehen und ich glaube auch die Spieler hat es gefreut und was du gerade eben gesagt hast, wenn es wirklich Höhepunkte gab, das Einzige, was man in Hörgrenzhausen gehört hat, war das Klopfen von den anderen Spielern, die zugeguckt haben an die Scheibe, wenn sie einen guten Punkt gesehen haben. Ansonsten hat man nicht wirklich viel gesehen, ansonsten hat man vom zweiten Event zum Beispiel sehr viel gehört, was die Spieler sich so an sich unterhalten haben. In Palm Beach, da gebe ich dir recht, das hatte so wirklich ein bisschen Videospielatmosphäre, weil dieser Court wirklich komplett isoliert war von der Außenwelt. Drumrum war ein Parkplatz, drumrum war, ja, nicht Wüste, aber drumrum war ein Feld quasi und dort war der Court drauf und so waren dann alle Spieler sehr isoliert. Zwei Spieler, ein Schiedsrichter dann auf dem Stuhl, mehr gab es da nicht. Die Spieler mussten sich ihre Bälle dann auch immer selber holen. Das ist zum Beispiel bei einem Future-Turnier die ganz normale Realität. Mir hat's gefallen. Es wird in den nächsten Wochen auch noch weitere Events geben, ja vom DTB und ÖTV, darüber sprechen wir gleich noch. Aber auch dieses Turnier in Hörgrenzhausen wird noch eine weitere Version oder wird noch eine weitere Aufgabe oder Auflage erfahren. Was ich am schönsten, was ich am positivsten fand, es gab keine positiven Covid-19-Fälle.
Das ist in der Tat die wirklich positiven Nachrichten. Und das angesprochen, es gibt nächstes Wochenende nochmal eine Variante dieses Turniers, dann in den USA, glaube ich, ab dem nächsten Wochenende.
Genau.
Für drei aufeinander.
Ja, Entschuldigung. Ja, genau,
für ab dem nächsten Wochenende. Genau, für drei aufeinander folgende Varianten, da dann auch mit einem Damenturnier. Dasselbe dann auch bei dem Turnier in Florida wird es auch eine Damenvariante geben. Also man hat so das Gefühl, so langsam kriechen alle wieder aus dem Schneckenhaus und gucken mal, wie die Welt draußen jetzt so aussieht.
Wie die Welt so draußen aussieht. Und nächste Woche geht es, wie gesagt, in Duluth in Georgia los. Wenn ihr die Challenger Corner gehört habt, dann habt ihr davon dann auch schon erfahren. Nächste Woche unter anderem mit Taylor Townsend, die dort bei den Damen an den Start gehen wird. Das sind die aktuellen Turniere, das sind die Turniere, auf die wir uns in den nächsten Wochen noch einstellen werden. Auch der DTP und der DTB und der ÖTV waren nicht untätig. Ab dem 8. Juni wird es dann eine Turnierserie geben für die deutschen Herren und für die deutschen Damen. Und in Österreich geht es ab dem 25. Mai los mit einer Serie für Damen und Herren. In Deutschland sind 32 Herren und 24 Damen am Start. In Österreich 16 Herren und 8 Damen. Sie werden in mehreren Wochen untereinander Gruppenspiele ausspielen und dann werden die Besten dann in einem Finalturnier ihren Besten dann ermitteln. Jan-Leinhard Struff ist zum Beispiel dabei, Dominik Köpfer wird dabei sein, auch Kevin Krawitz wird in einem Einzelturnier am Start sein. Bei den Damen ist zum Beispiel Laura Siegemund dabei, Annalena Friedsam, Alexandra Vecic, Jule Niemeyer aus dem Porsche Talent Team werden dabei sein und es wird auch dabei sein Carina Witthöft.
Genau, der Name ist mir auch aufgefallen, auch die einzige bei den Damen, bei der kein Ranking in der Presseerklärung des DTB daneben steht. Und wir hatten ja damals, als sie ihr Comeback recht still und leise ankündigte, schon gesagt, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie das alles so ein bisschen unter fast Ausschluss der Öffentlichkeit und auf dem ruhigen Wege wieder tut. Denn für sie schien es ja damals auch vor allem darum zu gehen, wieder so ein bisschen Freude am Spiel zu finden, überhaupt Freude am Prozess des Profitennis. Und wenn sie das hier über den Seiteneingang machen kann, dann ist das wahrscheinlich für sie wirklich keine schlechte Sache.
Das ist fast wie gemalt, finde ich, der Einstieg für Carina Witthöft. Sollte sie dann wirklich dabei sein, ab dem 8. Juni kann sie sich 6 Wochen lang wirklich unter Wettbewerbsbedingungen mit den besten Spielerinnen in Deutschland messen. Sie kann sich wieder ans Tennis gewöhnen, ans Wettbewerbstennis dann auch gewöhnen und kann ja auch mal schauen, habe ich da wieder Bock drauf, sehr viel Zeit zu investieren. Und wie gesagt, ich glaube, dass es für Carina Witthöft keine bessere Möglichkeit gäbe, sich auf ein Comeback vorzubereiten als diese Turnierserie.
Ja, und das Spannende ist ja eben auch wirklich, ebenso wie an diesem Turnier in Großhesselohe. So, das war der korrekte Name. Ich tue mich nicht nur mit Spieler und Spielerinnennamen schwer, sondern auch gleich noch mit Städten und kleineren Ortschaften. Und das Spannende an dem Turnier, was wir dort gesehen haben, und den Turnieren, die wir dort gesehen haben, und das, was wir hier auch vom DTB und ÖTB sehen werden, ist ja das eigentlich relativ unterschiedliche Niveau dieser Spieler und Spielerinnen, was aber vermutlich ein bisschen nivelliert werden wird, weil alle eine gewisse Pause haben. Und für diese Spieler und Spielerinnen, die weiter unten im Ranking sind, ist es natürlich eine riesige Chance, mal gegen jemand wie Struff zu spielen oder gegen Laura Siegemund. Also wirklich völlig etablierte Profis, die das schon sehr lange machen, die ein wirklich hohes Niveau erreicht haben. Und wenn ich da jetzt als ITF-Juniorin oder als Nummer 638 oder so bei den Herren hinkomme, dann ist es ja fast eine einmalige Chance, die sich normalerweise vielleicht höchstens in der Bundesliga ergeben würde oder falls es mal gelingt, bei einem ATP-Turnier sich zu qualifizieren. Wobei das natürlich auch in den Ranking-Regionen eher unwahrscheinlich ist. Und das ist so ein bisschen das Spannende. Wir haben die absoluten Superstars natürlich außen vor. Also Angelique Kerber, Alexander Zverev sind nicht dabei. Aber die hier dabei sind, die ja, sind wahrscheinlich wirklich so ein bisschen fast das Vorbild für diejenigen, die hier mit ihnen in diesem Turnier drin sein werden. Und das finde ich das Spannende an diesem Format.
Es wird in der KW 24 losgehen, also ab dem 8. Juni. Dort werden die Herren an vier Orten, in Troisdorf, in Überlingen, in Großhesselohe und in Neuss spielen, eine Vorrunde. Dann in der Woche darauf werden die Damen spielen, in Darmstadt, Versmold und Stuttgart eine Vorrundenwoche. Dann gibt es die Zwischenrunde der Herren in der KW 26, in Großhesselohe, Versmold, Neuss und Oberhaching. Die Damen werden dann in Kamen und Darmstadt eine Zwischenrunde ausspielen. Dann gibt es eine Halbfinalwoche in Meerbusch bei den Herren, eine Halbfinalwoche in Darmstadt bei den Damen. Und in der Woche 7 in der KW 30, das ist dann die Woche zwischen dem 20. und 25. Juli, wird es eine Finalwoche in Versmold bei den Damen und in Großhesselohe bei den Herren geben. So ist das aufgeteilt und die Namen lesen sich tatsächlich relativ prominent, darf man sagen. Laura Siegemund, Annalena Friedsam, Tamara Korpatsch, Mona Bartel sind dabei. Ich habe sie eben schon erwähnt. Carina Wittschöft ist dabei, auch aus dem Porsche Talent Team. Alexandra Vecic ist dabei, Eva Lies ist dabei, Julia Mittendorf ist dabei bei den Damen. Bei den Herren Struff, Köpfer, Peter Gojovcic, Cedric Marcel Stäbe, Yannick Hanfmann, Yannick Maden, Maximilian Marterer ist dabei, Daniel Altmaier ist dabei, Daniel Masur, ich habe ihn eben schon erwähnt, Kevin Krawitz wird auch dabei sein, weil im Moment kann kein Doppel gespielt werden. Da muss ich Kevin Krawitz dann auch im Einzel stellen und insgesamt, glaube ich, können wir uns da auf ein paar wirklich gute Wochen freuen. Wir hoffen bis dahin inständig, dass nichts passiert ist, dass es keine zweite Welle gegeben hat an Covid-19-Erkrankungen, dass das Turnier abgesagt werden muss. Im Moment können wir nur auf Holz klopfen, dass es diese Turnierserie geben wird und die wird dann ab dem 8. Juni stattfinden, 14 Tage früher geht schon der ÖTV ins Rennen, ab dem 25. Mai werden 16 Herren und 8 Damen dabei sein und dort ist zum Beispiel Dominik Thiem dabei, Juri Rodionow, Dennis Nowak, Jürgen Melzer, Tristan Samuel Weisborn, Philipp Oswald, also auch dort sind alle Österreicher dabei, auch Tamira Paschek bei den Damen, Barbara Haas, Julia Grabherr, Melanie Klaffner, Mira Antonitsch sind mit dabei. Also auch da werden wir guten Sport sehen und in Österreich und Deutschland wird es dort ja gutes Tennis, glaube ich, geben. Da können wir uns drauf einigen und Dirk Hordorf hatte ja auch schon angekündigt, sollte es danach möglich sein, den Reiseverkehr zwischen Österreich und Deutschland herzustellen, soll es dann noch ein paar Länderwettbewerbe oder Länderkämpfe geben. Was Besseres, glaube ich, kann den Spielern und Spielerinnen nicht passieren derzeit.
Ja, es ist fast so wie ein Rückfall in den Sport, mit dem wir weiter noch aufgewachsen sind, so in den 70er und 80er Jahren, der ja da noch nicht ganz so überdreht war und es noch durchaus relativ viele lokale Wettbewerbe und vielleicht auch Aufmerksamkeit für kleinere Events gab. Ich meine, wir beide sind wahrscheinlich noch mit der Sportreportage aufgewachsen, wo es dann, wie hieß das mit dem Fahrrad und den Bällen? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Radball ist es.
Radball und solche Sachen. Und so fühlt es sich ein bisschen an. Alle tasten sich wieder von unten heran und mal gucken, wie weit sie nach oben am Ende kommen werden.
Ja, das hoffe ich, dass das ein Herantasten ist und dass wir möglichst bald dann wieder Sport und Live-Sport sehen werden. Wann das sein wird, das können wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Wahrscheinlich eher später als früher. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nämlich mal über die Grand Slam Turniere sprechen, dann auch, was die French Open, die US Open und die Australian Open geplant haben. Dann schauen wir mal auf die ATP und die WTA Serie und dann schauen wir auf die ganzen anderen News, die wir noch haben. Der ATP-WTA Merger, den Roger Federer in seiner unnachahmlichen Art angekündigt hat. Wir werden auch über den Relief Fund sprechen und dann über die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Das gleich alles hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Australian Open, French Open und US Open haben sich in den letzten Wochen gemeldet und haben Updates gegeben zu dem, was sie sich vorstellen können beziehungsweise was passieren kann und muss, damit es Grand Slam Turniere noch möglichst in diesem Jahr beziehungsweise Anfang des neuen Jahres geben werden kann. Lass uns mal mit den French Open beginnen. Die haben gesagt, die haben als erste ja quasi reagiert, als sie gesagt haben, okay, zwei Wochen nach den US Open werden wir die French Open ausspielen. Da sind sie damals sehr kritisiert worden für, wir haben auch schon darüber gesprochen beim letzten Mal, haben aber ihren Termin beibehalten. Jetzt haben sie aber auch schon mal gesehen, Mann, der September rückt näher und näher und wir haben im Moment noch keine guten Nachrichten, was ein Impfmittel, was ein Wirkstoff gegen Covid-19 angeht. Und jetzt haben sie gesagt, Bernard Giudicelli, der Präsident des französischen Tennisverbandes FFT, hat gesagt, eventuell könnte es sein, dass dieses Turnier komplett hinter verschlossenen Türen stattfinden wird, ohne Zuschauer, weil man durchaus eine ganze Menge von den Fernsehrechten bekommt und so ein Turnier auch über die Bühne bringen könnte. Ich kann mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, dass wir Mitte September French Open für zwei Wochen ohne Zuschauer erleben werden. Du?
Vermutlich nicht. Das Ding ist ja eben wirklich im Tennis. Wir haben schon ein paar Mal darauf aufmerksam gemacht, andere auch. Einerseits ist Tennis eine sehr komfortable Position, weil es kein Kontaktsport ist, zumindest außerhalb des Doppels. Das heißt, die Spieler und Spielerinnen sich nicht sonderlich nahe kommen. Auf der anderen Seite erstreckt sich der Pool der Spieler und Spielerinnen eben wirklich über die ganze Welt oder fast die ganze Welt, nehmen wir jetzt mal zum Großteil Afrika aus. Und die Frage wird ja im September oder frühen Oktober, wann auch immer dann die French Open stattfinden würden, nicht unbedingt sein, wie ist das alles vor Ort zu organisieren. Bis dahin werden wir wahrscheinlich auch als ja, kollektive Menschheit genug Erfahrung damit haben, wie kann man solche Events veranstalten und sich dabei einigermaßen aus dem Weg gehen. Die Frage wird allerdings wohl eher sein, gehen die Grenzen Europas und oder Frankreichs bis dahin überhaupt auf? Und das ist, vermute ich, woran es am Ende dann eher scheitern könnte, dass die Europäer sagen, nee, sorry, also solange es keine Impfung gibt, werden wir niemand aus Südamerika oder niemand aus Nordamerika reinlassen oder wie sieht es aus mit asiatischen Ländern? Und daran denke ich, würde es am Ende eher scheitern, denn ein Grand Slam Turnier, was dann sagen wir jetzt mal 14 der Top 100 Spieler verpassen, ich glaube, da würde niemand hinterstehen. Selbst wenn der französische Verband es unbedingt drücken möchte, einfach weil er wahrscheinlich auch einfach das Geld braucht im Moment, die Einnahmen braucht, um die Renovierung des Geländes der French Open ja, finanzieren zu können. Aber es wäre ein so verwässerter Wettbewerb, wenn ein Teil oder ein Gutteil der Spielenden nicht antreten kann, dass es für mich schwer vorstellbar ist, wie das gerechtfertigt werden soll.
Das ist ja genau das. Es geht ja gar nicht um Tennis an sich. Natürlich kann Tennis in seinen kleinen Grenzen im Moment gespielt werden. Aber Deutschland und Frankreich haben im Moment große Probleme und große Diskussionen überhaupt für den Grenzverkehr zwischen Deutschland und Frankreich zu sorgen. Die EU hat gesagt, wir werden unsere Reisewarnung beziehungsweise wir werden unsere Sperren außerhalb der EU nach Europa zu kommen, werden wir noch bis zum 15. Juni aufrechterhalten. Und dann sind wir nur noch drei Monate von einer Auflage der French Open, die am 27. September hätte beginnen sollen, entfernt. Und ich glaube, das muss man sich dann immer vor Augen führen. Es müssen so viele Spieler aus aller Welt dorthin. und Spielerinnen. Und es müssen so viel, es muss so viel geplant werden und getan werden. Andrea Gaudenzi, der Chef der ATP, hat gesagt, sie haben jetzt bis zum 15. Mai sich eine Deadline gesetzt, was passieren wird mit den Turnieren nach dem 13. Juli. Da sind ja auch noch einige Turniere davor, die amerikanische Hartplatzsaison zum Beispiel, Kitzbühel fällt darunter. Das ist ja auch alles noch zu planen. Die French Open Ende September, Anfang Oktober, ich kann sie mir einfach im Moment noch nicht vorstellen, wegen dieser gesamten Reiserei, die wir haben bei Spielerinnen und Spielern.
Sind wir realistisch von allem, was wir jetzt wissen, ist eine Rückkehr des Profi-Tennis, wie wir es vor Corona kannten, vermutlich erst wirklich gangbar in dem Moment, wo es eine Impfung gibt und wo sich alle geimpft haben und wo dann eben auch festgelegt ist, wer wann wie wohin reisen kann und darf. Und davon hängt Tennis vermutlich im Moment ein bisschen ab, dass das wirklich geschieht. Wann das der Fall sein wird, das kann natürlich von uns niemand hervorsagen oder vorhersagen. Aber es scheint noch nicht in den nächsten 4 bis 5 Monaten wirklich realistisch zu sein. Also gucken wir mal. Es kann sich natürlich wirklich viel tun. Ich meine, wir leben jetzt hier in Zentraleuropa seit 2 Monaten mit Corona, auch wenn es sich wahrscheinlich mindestens doppelt so lang anfühlt. Also wer weiß, was von jetzt an in 2 Monaten ist. Aber das große Ding wirklich des Tennis dürfte die dann wohl immer noch nicht vorhandene Reisefreiheit sein.
Die French Open haben sich also überlegt, eventuell dann auch ohne Zuschauer die French Open ab dem 27. September bis zum 11. Oktober durchzuführen. Ob und wie das klappen wird, das ist alles, wie gesagt, wir müssen immer das Sternchen dran machen. Das können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Die US Open haben sich auch gemeldet. Die haben auch gesagt, eventuell können wir das Ganze ohne Zuschauer austragen, beziehungsweise es gibt die Möglichkeit, das Ganze ohne Zuschauer auszutragen. Aber auch dort gab es schon Überlegungen, eventuell in den November nach Indian Wells zu gehen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, ja, das hört sich alles sehr, sehr gut an. Und eventuell ist sowas auch gangbar. Und auch hier können wir sagen, hier brauchen wir die Impfung. Gerade in einem von Corona so gebeutelten Staat wie den USA, kann ich mir im Moment auch noch nicht so richtig vorstellen, dass dort Tennis gespielt werden kann. November Indian Wells, eventuell ohne Zuschauer. Auch die US Open haben halt jetzt dann schon mal so eine Wasserstandsmeldung rausgegeben.
Und auch da natürlich die Frage, wie würde es mit der Einreise funktionieren? Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben im November Wahlen in den USA, Präsidentschaftswahlen. Ich denke, zumindest einer der Kandidaten wird unter Umständen es über eine Plattform bestreiten, die da heißt, die Grenzen bleiben zu oder die Grenzen sind sehr stark geschlossen, bis wir wirklich eine richtige Lösung für Covid-19 haben. Und daher kann ich mir vorstellen, dass das auch gar nicht so einfach zu organisieren wäre, wie sich es jetzt vielleicht anhört. Unter Umständen gäbe es Ausnahmen für, weiß ich, Sportler und Sportlerinnen oder Businessleute. Aber ob das am Ende so käme, da müsste man dann wirklich mal abwarten. Und natürlich, Indian Wells sollte an sich die Struktur haben, um so ein Turnier veranstalten zu können. Wobei ich jetzt verschiedentlich gelesen habe, dass da das Problem dann wohl wäre, wie lässt sich das Ganze in derselben Qualität ins TV übertragen, wie das jetzt bei den US Open oder bei den anderen Grand Slam Turnieren der Fall ist. Ich war noch nie in Indian Wells, aber es soll ein klein bisschen weniger Platz bieten als zum Beispiel die Grand Slam Turniere, was jetzt die reinen Mediensachen angeht. Aber unter Umständen würde man da ja auch alle Journalisten und Journalistinnen sowieso außen vor lassen. Könnte halt sein, dass das kein großes Problem dann wäre. Aber ich denke, der nächste Schritt wird jetzt erstmal sein, die Frage US Open im September in New York, ja oder nein? Das dürfte wohl recht bald beantwortet werden. Das sieht im Moment wohl eher nach einem Nein aus. Aber da dürften wir ungefähr innerhalb der nächsten 4 Wochen, denke ich, eine Richtung bekommen. Und dann werden wir auch sehen, ob Indian Wells zur Alternative wird.
Ich glaube, sollte es die Möglichkeit geben, dass wir Indian Wells als US Open Austragungsort haben können, ich glaube, dann wäre nicht mehr die Frage, ob und wie das in irgendeiner Weise per TV übertragen werden kann. Ich glaube, dann wären erstmal alle froh, dass es überhaupt ausgetragen werden kann. Und die US Open bzw. Flushing Meadows wurde ja dann auch benutzt für zum Beispiel ein Krankenhaus beziehungsweise für eine Lagerstation, für Hilfsmittel, für New York, ein sehr, sehr gebeutelter Staat beziehungsweise eine sehr gebeutelte Stadt hier in diesen Corona-Zeiten. Und auch das müsste dann ja erstmal wieder hergerichtet werden alles. Und ob das dann nicht noch gebraucht wird, diese Facilities dort in New York, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Also die US Open wägen auch noch ab, was sie tun und wie sie es tun. Wer am realistischsten rübergekommen ist und wer ja so ein bisschen die Erwartungen am meisten gedämpft hat in der letzten Zeit. Das war wahrscheinlich Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia und quasi auch der Turnierdirektor von den Australian Open. Er hat gesagt, ja, es gibt mehrere Szenarien, die wir uns überlegen, aber keine davon ist so richtig prickelnd momentan. Und es könnte sein, und das wäre der Worst Case, die Australian Open 2021 finden nicht statt. Und das sagt der Chef von Tennis Australia 7 Monate vor dem Turnier.
Ja, aber auch er betonte ja wieder, hey, es hängt einfach sehr viel von der Impfung ab, weil Sport ist zwar, und auch vor allem Profisport, ist zwar ein gesellschaftlicher und auch ein wirtschaftlicher Faktor, aber es kommen natürlich im größeren gesellschaftlichen Kontext dann eben doch noch ein paar Sachen darüber. Und da wird sich ein Sport zumindest in den meisten Fällen hinten anstellen müssen oder an zweiter, dritter, vierter Stelle. Und daher fand ich es A, interessant und B, auch eine ja, kluge Strategie, wie Craig Tiley das Ganze dargelegt hat. Er hat im Endeffekt unter der Woche gesagt, hey, es gibt eben diese Option 1 bis 4. Die extremste ist, wir sagen die Australian ab. Die am wenigsten extreme ist, wir sind in der Lage, die Spieler und Spielerinnen reinzuholen ins Land, dann wahrscheinlich unter Quarantänebedingungen. Das haben wir jetzt ja auch erlebt in den meisten Fällen. Das heißt, wenn man aus einem ins andere Land reist, dass man 2 Wochen in Quarantäne gehen muss und dass dann auch nur Zuschauer von vor Ort erlaubt werden. Da habe ich jetzt beides gehört, Australien wie auch nur den Staat Victoria, in dem Melbourne drin ist. Trotzdem wäre das natürlich immer noch ein extremer Fall, weil wie sähe es dann eben um die Spieler und Spielerinnen aus? Müssten die dann 2 Wochen wirklich in der Wohnung oder im Haus sitzen? Oder können die währenddessen trainieren? Wie würde das Ganze vonstatten gehen? Natürlich, bis dahin werden wir mehr Informationen haben und wahrscheinlich würde auch ein Plan bestehen, der dann in irgendeiner Form umsetzbar wäre. Aber das hier ist quasi das rosigste Szenario und es hört sich immer noch zumindest kompliziert und schwierig an.
Wie gesagt, Craig Tiley hat 4 Szenarien aufgezeichnet. Er hat gesagt, es gibt ein Szenario, dass es gar keine Australian Open geben wird. Es gibt ein Szenario, das wäre das Best-Case-Szenario. Wir werden die Spieler und Spielerinnen einfliegen können, werden sie 2 Wochen in Quarantäne stellen können und dann können wir das Turnier anfangen mit Zuschauern, die nicht aus dem Ausland kommen, beziehungsweise dann nicht die nur in Australien angekommen sind. Und es gibt im Moment die Szenarien, mit denen Tennis Australia im Moment plant. Auch sie planen im Moment eine nationale Turnierserie. Wenn ich dabei wäre, das wären Alex de Minaur und Alexei Popperin, weil die in Spanien bzw. in Frankreich gestrandet sind. Das sind im Moment die Nachrichten, die wir haben. Ash Barty und Nick Kyrgios, da ist es noch nicht ganz sicher, ob die dann mitmachen können. John Millman ist als einer der prominentesten Spieler angekündigt worden für diese Turnierserie, die in Australien stattfinden soll. Aber was man hört, hat Australien ja Covid-19 mit Neuseeland zusammen in den letzten Wochen ganz gut in den Griff bekommen. Das sind die Nachrichten, die wir von den Grand Slam Turnieren haben. Wir haben eben schon über Andrea Gaudenzi gesprochen. Der hat gesagt, am 15. Mai entscheidet sich, was mit den Turnieren nach Mitte Juli passiert. Also, wir haben gesagt, Wimbledon ist schon abgesagt. Und was mit den Turnieren danach passiert? Hamburg wäre das nächste Turnier gewesen, was Mitte Juli hätte stattfinden sollen. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt schon, wird nicht stattfinden, weil in Deutschland große Ereignisse bis Ende August abgesagt worden sind. Es wird keine deutschen Turniere in diesem Jahr auf ATP- und WTA-Ebene geben. Was ist mit den Hall of Fame Open in Newport, in Rhode Island? Bostad, der Davis Cup, die Gruppe 2 spielt Mitte Juli, sollte Mitte Juli spielen. In Los Cabos sollte ein Turnier stattfinden, in Gstaad, in Umag, in Atlanta und in Kitzbühel. Kitzbühel, Alex Antonitsch hat gesagt, wir werden alles versuchen, dieses Turnier über die Bühne zu kriegen, aber auch hier ist eher dann auch die Hoffnung auf der Seite von Alex Antonitsch keine Sicherheit.
Das Spannende ist ja, die Länder, auch als du sie jetzt nochmal aufgezählt hast, wir wissen, die sind auch teils unterschiedlich damit umgegangen, mit der jetzigen Situation. Nur die Frage ist ja auch immer, A, wollen sich die Länder und B, die lokalen Behörden solche zusätzlichen Events auch um den Hals hängen? Es gibt ja im Moment durchaus auch dringende Sachen, wo die lokalen Behörden halt wirklich gebraucht werden. Also eben wirklich, wie lässt sich ein Leben aufrechterhalten, wie testet man die Menschen etc. Und da dann eben auch noch mit ja eben öffentlichen Mitteln dafür teils wohl sorgen zu müssen, dass diese Events vonstatten gehen, kann ich mir vorstellen, dass das eben teils nicht so gut ankommen wird. Also selbst unabhängig davon, Ob die Tour jetzt fortgesetzt wird, kann ich mir bei dem einen oder anderen Event vorstellen, dass die dann sagen, naja, okay, komm, das verschieben wir lieber ein Jahr. Wir haben gerade einfach wichtigere Sachen als ein, ja, singulären Event. Und das ist ja dann der Unterschied auch zwischen Tennis und vielen Mannschaftssportarten, die dann lokal stattfinden, wo es dann eben auch noch eine lokale Bindung gibt. Das ist was anderes als jetzt eben ein Tennis-Event, der einmal im Jahr vorbeikommt.
Ich kann mir, wie gesagt, dann auch im Moment, und da wiederhole ich mich, nicht vorstellen, dass wir eine US Open-Saison erleben werden. Wir haben ja schon gehört, dass in Montreal dieses Jahr das Turnier der Damen nicht stattfinden wird, weil die Region Quebec gesagt hat, nein, keine Großveranstaltungen. Was mit den anderen Turnieren passiert, Cincinnati dann auch und Toronto etc., das bleibt abzuwarten. Wie gesagt, Andrea Gaudenzi hat gesagt, wir versuchen alles, um in irgendeiner Weise Tennis dieses Jahr noch auf ATP-Ebene zu spielen. Und aber er kann im Moment noch nichts Genaues sagen. Und das ist im Moment der neueste und aktuellste Nachrichtenstand, den wir dazu haben. Andrea Gaudenzi ist aber Teil einer Geschichte, die in den letzten Wochen aufgekommen ist. Und da hat Roger Federer einen Stein ins Rollen gebracht mit einem Tweet, der so beiläufig daherkam, der allerdings einige Steine ins Rollen gebracht hat. Er hat gesagt, Mensch, Leute, wäre es nicht jetzt vielleicht die richtige Zeit, darüber zu diskutieren, ob die ATP und die WTA zusammengehen sollen. Und Philipp, wenn wir uns eines sicher sein können, dann dass Roger Federer nicht so dahergesagt hat.
Nein, da scheint was auch immer dahinter zu stecken. Das ganze Kontext von diesem Tweet ist ja, ich meine, wir müssten im Endeffekt zur Gründung von ATP und WTA zurückgehen, aber die beiden sind damals quasi als Einzelorganisationen gestartet, vor allem auch, weil die Herren die Damen nicht an Bord haben wollten und haben sich dann parallel entwickelt und treffen sich ja so bei den Grand Slams und es gibt mittlerweile mehr kombinierte Events, als Teil der Fall war, zum Beispiel noch vor 15 bis 20 Jahren. Und trotzdem hörte man gerade aus der Spitze des Herrentennis, seien es eben die Verantwortlichen wie auch die viele, zumindest der Topspieler, dass es kein Interesse daran gab, mit den Damen zusammenzugehen. Ich meine, wir haben häufig genug die Diskussionen gehabt, gleiches Preisgeld oder nicht. Da gibt es nun ziemlich klare Meinungen von vielen der Topspieler. Und von daher schien es immer relativ weit entfernt. Und jetzt hat sich wohl aus zweierlei Sicht eine neue Situation aufgetan. Das eine ist natürlich, dass das Geld wohl an allen Ecken etwas knapper werden wird. Und dass es wohl durchaus kostengünstiger wäre, eine Variante des Tennis zu betreiben, in der Sachen normierter werden, indem es gemeinsame Verträge fürs TV gibt, für Stream, fürs TV, wenn das Marketing etc. zusammengelegt wird, wenn das Tennis eben wirklich einheitlich auftreten würde. Und der andere Stein scheint eben wirklich der von Andrea Gaudenzi zu sein, der mit einem neuen Team in die ATP hineingekommen ist und der anscheinend wirklich Interesse daran hat, beide Touren in irgendeiner Form kooperieren zu lassen. Und das scheint so ein bisschen dahinter zu stecken, dass die beiden Sachen aufeinander getroffen sind, dass es Gespräche gegeben hat, dass dann eben Federer es getweetet hat, dann ja Nadal, der sich nun wirklich nicht immer als größter Fan von Vereinigungsgedanken in der Vergangenheit gegeben hat, sofort darauf geantwortet hat, dass andere Spieler und Spielerinnen sich positiv dazu geäußert haben. Also es scheint Überlegungen zu geben, ob die jetzt am Ende auf eine Vereinigung der beiden Touren hinauslaufen oder aber darauf, dass einfach in bestimmten Bereichen zusammengearbeitet wird. Das ist noch nicht ganz so klar.
Um Rafael Nadal mache ich mir ein bisschen Sorgen, das gerade mal so nebenbei. Er hat in einem Interview gesagt, er hätte seit Wochen keinen Schläger mehr in der Hand gehabt, würde bis 12 Uhr schlafen und einfach so einen Tag leben. Der Junge braucht wieder einen Job.
Ja, also ich meine, er ist ja durchaus eine der spannendsten Figuren jetzt auch in den letzten Wochen gewesen. Ich meine, er ist, soweit ich es gesehen habe, relativ prominent in Spanien aufgetreten, hat sich da ja auch sehr reingehangen. Hat sich jetzt auch dazu geäußert, dass er eben relativ skeptisch ist, dass wir Tennis in 2020 eben in der gekannten Form sehen werden. Er hat sich sogar ein bisschen politisch geäußert, so wie ich das verstanden habe. Also bei Rafael Nadal, da war mal einiges los. Ja, aber vielleicht nicht so viel auf dem Tennisplatz.
Ja, bei Novak Djokovic ist auch einiges los. Darüber werden wir gleich noch sprechen, über Rafael Nadal natürlich auch noch. Es gibt diese Diskussion. Steve Simon, der Chef von der WTA, hat zum Beispiel gesagt, er ist immer dafür, diese beiden Touren zusammenzuführen. Er sagte nur, es soll kein Kauf sein, sondern es soll tatsächlich eine eine Zusammenschluss unter Gleichen sein, weil es war immer so, dass die Herren immer ein wenig mehr vom Kuchen abgegriffen haben. Und was wir im Moment haben und was für den Fan an sich sehr unübersichtlich geworden ist, wir haben 7 Boards, die über das Welttennis entscheiden. Wir haben ATP, WTA, wir haben die ITF, die zum Beispiel über den Davis Cup ja bestimmt, beziehungsweise den Davis Cup unter sich hat und dann auch noch die Future Tour unter sich hat. Und wir haben dann noch die 4 Boards von den Grand Slam Turnieren, die auch alle ihre eigene Meinung haben und die sehr, sehr stark auftreten. Wir haben also 7 Organisationen, die sich die Tennisrechte in der Welt im Moment aufteilen. Dazu haben wir 50 verschiedene Dinge, die man abonnieren muss, buchen muss, um all das Tennis zu sehen, was wir im Moment sehen können. Wenn wir gerade in Deutschland schauen, Eurosport, The Zone, wir haben so viele Sky, wir haben so viele Dinge, die man eigentlich buchen muss, um das ganze Tennis zu sehen. Das ist von vielen Leuten dann schon eingeführt worden oder eingebracht worden. Ja, das ist zu unübersichtlich und das ist dem Tennisfan, dem normalen Tennisfan auch nicht mehr beizubringen, dass er so viel zu unternehmen hat, um hier das ganze Tennis zu sehen. Das sind ganz profane Dinge, die hier eingeführt werden, aber diese Diskussion ist jetzt ins Rollen gekommen und das ist eine Geschichte, die ja wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen und Monaten für Aufruhr sorgen wird. Ich glaube, dass der erste Schritt gemacht ist für einen Merger. Wie es, wann es passieren wird, da bin ich mir im Moment noch nicht so sicher. Du?
Kann mir alles vorstellen, von noch in diesem Jahr bis in 5 oder 7 oder 10 Jahren. Und das Ganze hat ja wirklich 2 Seiten. Das eine ist, es würde es für alle Beteiligten, von Fans bis hin zu den Spielern und Spielerinnen und allen, die dazwischen sind, leichter machen, wenn eine Übersichtlichkeit da hergestellt wird, also sei es eben beim TV- oder Streaming-Produkt hinzu, dass endlich wirklich dieselben Punkte für dieselben Sachen verteilt werden, dass die Namen gleich sind. Kann mir bis heute nicht wirklich merken, was Premier 5 und Premier Mandatory ist, welche Turniere darunter fallen. Also das kann der Tour oder den beiden Touren ja eigentlich nicht gut tun. Auf der anderen Seite, und das hat Simon ja auch zu Recht angesprochen, die WTA kann und will nicht in eine Situation kommen, wo sie geschluckt wird oder wo es eine feindliche Übernahme der ATP gibt, wo jetzt gerade der Moment günstig ist und die WTA sich quasi kassieren lässt. Ich glaube, das kann nicht im Interesse der WTA und auch nicht der Spielerinnen sein. Und von daher, wenn es zu einem Zusammenschluss käme, dann müsste der wahrscheinlich wirklich unter kompletten 50-50 Voraussetzungen passieren. Also 50% der Sitze in welchen Boards, die es dann auch immer gibt, 50% des Preisgeldes, 50% der Aufmerksamkeit, denn das sind ja so Sachen, die wir nicht vergessen dürfen. Sagen wir, es gibt ein gemeinsames Marketingbudget, dann muss das am Ende ja auch 50-50 da reingehen, weil dann nur was beworben wird, kann in unserer Aufmerksamkeitsökonomie ja wirklich auch Aufmerksamkeit bekommen. Und das sind dann alles so kleine Sachen und ich kann mir vorstellen, die auszuhandeln, das könnte schon eine Zeit lang dauern. Aber ich kann mir vorstellen, dass man zwar kleine Sachen erstmal probieren oder kleine in Anführungszeichen Sachen probieren wird. Wie sieht es mit TV-Verträgen aus? Werden die nur noch gemeinsam verhandelt zum Beispiel? Solche Sachen nehme ich an, dass das passieren wird oder könnte relativ schnell. Bei anderen Sachen bin ich mir eben nicht ganz so sicher.
Der Ball ist auf jeden Fall ins Spiel gebracht worden durch Roger Federer. Es gibt einige Gegner dagegen, gegen einen Merger von ATP und WTA. Nikirios zum Beispiel hat sich dagegen ausgesprochen. Es gibt aber auch einige Befürworter. Unter anderem Andy Murray hat gesagt, Mensch, er wäre auf jeden Fall dafür. Und selbst Steve Simon, der Chef der WTA, hat gesagt, er wäre dafür. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir über eine Aktion, die WTA und ATP durchgeführt haben, nämlich zusammen. Ein Relief Fund. Wir sprechen gleich noch über Andrea Petkovic und wir sprechen über eure Fragen, die ihr uns gestellt hat im Vorhinein dieser Sendung. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
In den letzten Wochen gab es einigen Aufruhr. Es war die Rede von einem Relief Fund, der aufgesetzt werden sollte für Spieler bei der ATP als erstes, jenseits der 250, der Weltranglistenposition 250. Das sollte ein Fonds sein, der von den Spielern ja bestückt wird, die in den Top 100 bzw. Top 50 sind und von dem Spieler, die außerhalb der Top 250 sind und im Moment keine Möglichkeiten haben, Einnahmen zu generieren, dann angenommen werden kann, wo jeder Spieler Geld bekommen soll. Und Philipp, auch das wurde kontrovers diskutiert. Unter anderem Dominic Thiem hat sich als entschiedener Gegner dagegen erwiesen. Aber es gab jetzt einen Durchbruch. $6 Millionen sollen in diesen Relief Fund eingezahlt worden sein, die sowohl für Einzelspieler und Einzelspielerinnen zur Verfügung stehen soll, als auch für Doppelspieler und Spielerinnen.
Ja, soweit ich das Ganze verstehe, waren es zumindest zu Anfang wirklich separate Ideen. Wir hatten eben vor allem von Novak Djokovic gepusht, den Plan, Geld einzusammeln, was dann zwischen den Spielern, zwischen den Positionen 250 und 700 verteilt werden sollte. Also Djokovic hat da sich so ein bisschen als Speerspitze erwiesen und hat dann versucht, die anderen bekannten Spieler um sich herum zu sammeln. Das Ganze scheint aber noch in Verhandlung zu sein. Die größte Nachricht, die wir davon bekommen haben, war eben wirklich die relativ entschiedene Ablehnung von Dominic Thiem gegen diese Idee. Er scheint nicht der Einzige zu sein, der dagegen ist. Es gibt verschiedenste Argumente. Manche finden, dass die Aufteilung recht künstlich ist. Zum Beispiel, dass die Nummer 100 Geld in diesen Fonds zahlen soll, die Nummer 101 nicht. Oder wer hatte eben gerade Glück und steht auf Platz 250 und wer steht auf Platz, 249, kriegt keinen Zugang zu dem Geld. Also das scheint so ein bisschen Kritik hervorgerufen zu haben, dass Dominic Thiem da jetzt relativ weit vorne ist. Das überrascht mich jetzt auch nicht 100% oder überrascht mich nicht komplett, dass er da eher kritisch steht. Ich meine, er hat dann ja wiederum relativ viel kritisches Feedback auch von anderen bekommen, die gesagt haben, hey, du bist vielleicht auch in einer relativ privilegierten Situation aufgewachsen und bist es auch jetzt noch und da ist es vielleicht nicht so schlecht zu teilen. Er sieht es wiederum ein bisschen anders und will es eben primär Leuten zukommen, wo er das Gefühl hat, die brauchen das Geld wirklich. Also das ist eine Diskussion, die man sicherlich erwarten konnte, während die aber noch vonstatten geht und nicht ganz klar ist, was da jetzt genau passieren wird, sind dann doch Nägel mit Köpfen gemacht worden von eben ATP, WTA und den Grand Slam Turnieren. Und da ist Geld zusammengekommen, was dann jetzt eben verteilt werden wird bei Damen wie bei Herren. Ob es jetzt noch den anderen Fonds zusätzlich gibt oder was da genau passiert, das ist für mich im Moment noch ein bisschen unübersichtlich.
Für mich ist es auch im Moment noch etwas unübersichtlich, aber wir haben auf jeden Fall die Touren, die Slams und die ITF haben sich hier zusammengeschlossen, um einen Fonds zu erstellen, der dann Spielern und Spielerinnen zugutekommen soll, die außerhalb der Top 250 sind. Es sollen insgesamt 800 ATP, WTA, Doppel- und Einzelspielerinnen durch diesen Fonds profitieren. Und wie das jetzt zustande kommen sollen, beziehungsweise wie es verteilt werden wird. Darüber werden die nächsten Tage Aufschluss geben. Sollte es da was Neues geben, werdet ihr das dann bei uns dann auch hören, beziehungsweise auf unseren sozialen Medien, bei Facebook, bei Instagram, beziehungsweise bei Twitter dann auch sehen. Aber es gab dort eine Zusammenarbeit zwischen den 7 Stakeholdern, die es im Tennis, im Welttennis im Moment gibt. Und das ist dann ja auch mal eine gute Nachricht.
Da haben wir nun auch schon relativ viel Zeit drauf verwendet, dass das eben in der Vergangenheit nicht immer geklappt
hat. Das hat tatsächlich nicht immer geklappt. Der Relief Fund bzw. der ATP-WTA-Merger, das sind so die Sachen, die im Moment dann die Nachrichten beherrscht haben. Wenn wir auf die deutschen Nachrichten kommen, dann können wir sagen, dass jemand wie Andrea Petkovic gesagt hat, ja, ich muss noch ein Jahr dranhängen, weil eigentlich wollte ich 2020 meine Karriere ausklingen lassen und sie war jetzt so ein bisschen von Verletzungen dann auch gebeutelt in den letzten Monaten. Aber sie hat jetzt gesagt, nee, 2021 hänge ich noch dran. Ich möchte bei den Turnieren spielen, von denen ich mich verabschieden möchte und möchte auf jeden Fall die großen und die wichtigen Turniere spielen.
Das macht natürlich aus ihrer Sicht auch durchaus Sinn. Das Spannende wird ja dann auch werden, sobald oder was passiert eben wirklich bei einem Neustart, wie werden die Rankings dort genutzt werden, wer muss wann was verteidigen, sagen wir kommen im Februar nächsten Jahres wieder oder wir kommen im Oktober diesen Jahres wieder, muss man natürlich gucken, was das Ranking, was sich dann für sie aus dieser Situation ergibt, auch möglich macht, also wo kann sie teilnehmen, wo kann sie spielen, vielleicht kriegt sie auch Wildcards, also da muss man mal gucken, wie das alles laufen würde. Sie scheint ja durchaus für ihre zweite Karriere jetzt schon ganz gut aufgestellt zu sein und verschiedenste Möglichkeiten zu haben, trotzdem kann ich verstehen, dass sie nochmal so ein bisschen ein letztes Hurra haben möchte, vielleicht nochmal mit dem Hut in die Runde grüßen möchte.
Hast du schon in ihren Buchclub reingeschaut?
Nein.
Ich auch noch nicht. Das sind Bücher, die sie bespricht mit einer Community an Menschen, die gerne Bücher lesen, die im Moment noch so ein bisschen außerhalb bei mir sind. Ich lese im Moment andere Bücher, deswegen habe ich mich da noch nicht drum gekümmert. Aber sie hat einen Racket Book Club, glaube ich, heißt es auf Instagram. Da solltet ihr dann auch mal folgen, wenn ihr daran Interesse habt. Andrea Petkovic hat gesagt, dass sie 2021 auf jeden Fall noch dranhängen möchte. Haben wir noch ein Thema, bevor wir zu den Fragen kommen? Ich glaube nicht mehr, oder?
Nö, ich glaube, damit haben wir ungefähr eingeordnet, was im Moment so im Tennis passiert.
Und dann haben wir gestern bzw. vorgestern auf Twitter die Frage gestellt, Mensch, wenn wir jetzt einen neuen Podcast aufnehmen, was hättet ihr denn für Fragen? Und es sind ein paar Fragen zustande gekommen und da möchten wir uns dann so ein bisschen mal dran langhangeln. Die erste Frage ist, findet ihr die Idee der Challenger-Turniere, die gerade stattfinden, gut und sind die gegebenenfalls was für Showturniere? Die Challenger-Turniere, das muss man dann ja auch so ein bisschen genauer spezifizieren. Es sind keine Challenger-Turniere, dann würden sie Challenger-Punkte geben. Es sind Spieler, die sonst auf den Challengern unterwegs sind, die dort spielen. Also in Hörgrenzhausen, in Palm Beach, in Nizza, was bald kommen soll, in der Akademie von Patrick Mouratoglou, in den USA mit der Exo-Tennis-Serie, in Australien. Wie ist dein Stand, beziehungsweise wie stehst du zu diesen Turnieren?
Alles mal probieren. Also A, kann es natürlich nie schaden, neue Ideen mal einzubringen. Darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, dass das Tennis auch ab und an mal offene Fenster brauchen kann, um ein bisschen durchzulüften. Und wann solche Sachen probieren, wenn ich jetzt. Das Spannende wäre natürlich, wenn jetzt einige der Reformen oder einige der Sachen, die wir jetzt sehen, und das Prominenteste wahrscheinlich eben, dass bis 4 Games nur gespielt wird, wenn das jetzt doch auf einmal mit auf die reguläre Tour übernommen werden würde. Ich gehe davon nicht aus, auch wenn es die Diskussion immer mal wieder gibt, aber an sich jede Form von Arbeitsplatzbeschaffung, und das ist es ja erstmal, kann nur positiv sein für alle Beteiligten.
Ich stehe dem auch positiv gegenüber. Erstens, weil ich gerne Live-Sport sehe, weil ich auch gerne Live-Tennis sehe und ich habe gerne reingeschaltet in den letzten Tagen und in den letzten Wochen und weil die Spieler und Spielerinnen ja nicht in irgendeiner Weise zu Hause sitzen sollen. Ich meine, manche Spieler, wie zum Beispiel Kevin Kravitz, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der ist im Moment beim Lidl und arbeitet dort und vertreibt sich dort die Zeit, beziehungsweise kann dann auch so ein bisschen Geld nebenher verdienen. Andere Spieler und Spielerinnen sitzen im Moment da und warten darauf, dass Tennis wieder losgeht, haben dreimal die Woche einen Schläger in der Hand. Von daher, das ist Spielpraxis für die Jungs und Mädels und das ist gut. Und Dustin Brown und Jannik Hanfmann haben beide gesagt, da werde ich nicht mein hundertprozentiges Tennis abrufen, aber für aktiv zu sein, ist es wirklich richtig gut. Und von daher, also ich stehe dem nur positiv gegenüber. Ich mag es sehr und ich mag gerne Tennis nebenher schauen.
Weil du gerade seinen Namen gesagt hast und ich glaube, wir auch die Frage auf Twitter die Tage mal hatten, ja. Warum ist Dustin Brown nicht bei der DTB-Serie dabei? Soweit ich das verstanden habe, ist der Grund, weil er an der Serie von Patrick Mouratoglou teilnehmen wird. Also er gehört zu den 10 ATP-Spielern, die dort wohl verpflichtet worden sind. Also da sind so Fabio Fognini, David Goffin, Popyrin, ich glaube Benoit Paire etc. dabei. Das Ganze ist verschoben worden, sollte eigentlich auch im Mai beginnen, ist jetzt in den Juni verschoben worden. Dann sollen die Regeln auch etwas weniger strikt in Frankreich sein. Und soweit ich das verstanden habe, ist er einer der Spieler, der dafür verpflichtet worden ist. Deswegen dann wohl auch nicht bei den DTB-Turnieren dabei.
Genau. Also Dustin Brown wird im Juni nicht dabei sein. Er wird in Nizza dann dabei sein bei dem Turnier von Patrick Mouratoglou. Das war die Frage 1. Die Frage 2, die wir bekommen haben, und da zitiere ich nur, was ist beim Joker in den letzten Wochen alles schiefgelaufen? Wie steht ihr zu den Aussagen von Novak Djokovic bei Instagram Live? Da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen. Novak Djokovic hat als erstes sich dazu geäußert, ob er sich impfen lassen würde, wenn dadurch gewährleistet würde, dass der Tennisbetrieb wieder losgehen kann. Also sollten wir irgendwann einen Impfstoff gegen Corona haben, was wäre er dafür, beziehungsweise würde er sich impfen lassen, damit Tennis wieder losgehen kann und damit er dann auch immun ist gegen dieses Virus. Dazu kamen dann noch 2 Instagram-Live-Aktivitäten von ihm. In dem einen hat er hat Nahrungsergänzungsmittel mitbeworben von Freunden von ihm. Das eine war, an das eine kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was das war. Das andere war auf jeden Fall, war ein Wasser für $50, was durch positive Gedanken in seiner Molekularstruktur verändert worden ist. Und das hört sich jetzt alles relativ lächerlich an. Ich gebe ganz offen zu, diese Instagram-Live-Geschichten persönlich, die haben mich nicht groß gestört, weil soll er machen, was er möchte. Ernsthaft, und wenn er damit, wenn er meint, damit Geld verdienen zu können, beziehungsweise wenn er meint, damit Leute promoten zu können, dann ist das seine Geschichte, wenn es auch noch Freunde sind. Womit ich ein ganz großes Problem hatte, war diese Geschichte, dass er sich nicht impfen lassen möchte. Und das ist im Moment eine Diskussion, die wir in der Welt haben, im Speziellen, im Deutschland, im Allgemeinen, Impfpflicht beziehungsweise Impfung einzuführen für oder gegen das Coronavirus. Wenn es eine Impfung geben sollte, wenn ich die Möglichkeit habe, mich dagegen impfen zu lassen, werde ich das auf jeden Fall tun. Es hat aber allerdings in den letzten Jahren einen derartigen Anstieg von Menschen gegeben, die gegen Impfungen sind, die meinen, ihre Kinder nicht mehr impfen zu müssen etc., dass ich da sehr sorgenvoll drauf schaue und dass ich da dann auch gedacht habe, Mensch, Novak, das muss nicht sein. Wie stehst du dazu?
Ja, es ist generell natürlich eine spannende Geschichte mit Novak Djokovic. Also ich glaube, wir können und sollten vermutlich auch feststellen, dass er, so denke ich zumindest, nicht als böse Absicht handelt. Also ich glaube nicht, wir erleben jetzt ja eben auch in diesen ganzen Impfdiskussionen oder Corona-Diskussionen, das wird ja auch von verschiedenen Seiten bespielt. Also da gibt es eine eher esoterische Seite, dann gibt es eine relativ offen rechte Seite, die das von verschiedensten Punkten anpackt. Und die beiden überschneiden sich auch in den Demonstrationen, die wir zum Beispiel in Deutschland erleben. Soweit ich Djokovic und seine Aktivitäten einschätzen kann, kommt er eben eher aus so einer esoterischen Ecke. Und er ist jemand, der bei solchen Themen in den letzten Jahren immer wieder involviert worden oder involviert gewesen ist. Wir denken an seinen Guru, mit dem er zwischendrin zusammengearbeitet hat. Das ist so die Einrichtung, aus der er kommt und dem er auch wirklich zu vertrauen scheint und wo er auch zu glauben dran scheint. Dann auch vor allem über seine Frau scheint er an waldorfartigen Ideen interessiert zu sein, wobei er und seine Frau sich über ihre Stiftung vor allem bei frühkindlicher Erziehung engagieren, ohne dass das jetzt einen offensichtlich esoterisch oder politischen Hintergrund hat. Das scheint mir wirklich so ein bisschen Waldorf-mäßig beeinflusst zu sein. Und das, soweit ich das einschätzen kann, sind das so ein bisschen die beiden Ecken, von denen Djokovic im Moment einen Teil seiner Informationen zumindest bekommt. Und diese beiden Ecken kennen, so wie wir es zumindest aus Deutschland wissen, durchaus Gemeinsamkeiten mit der Anti-Impf-Bewegung. Ich meine, die gibt es in vielen Ländern. In den USA hat sie auch zum Beispiel eine gewisse Prominenz. Hier hat sie auch eine gewisse Prominenz. Und er scheint dort eben so ein bisschen Schnittpunkte mit denen zu haben. Und das aus meiner oder so, wie ich es verstehe, scheint ihn so ein bisschen darin zu motivieren. Warum er das jetzt in dieser Prominenz unbedingt teilen wollte. Und die ursprünglichen Kommentare zu seiner Impfgegnerschaft, die kamen ja zusammen in einem Videochat mit anderen serbischen Sportlern, also durchaus auch an ein serbisches Publikum gerichtet. Warum ihm das so wichtig war, das erschließt sich mir nicht ganz, gerade weil er sich ja sonst auch durchaus versucht, aus der Innenpolitik Serbiens weitestgehend herauszuhalten. Also man verbessere mich, aber soweit verstehe ich das, dass er sich da versucht herauszuhalten. Und das war schon erstaunlich, dass er da dann versucht hat, den Eingriff quasi zu machen. Und dass das dann auch in die ganze Welt getragen wird, ich denke, da muss er mit rechnen. Er ist ein so prominenter Sportler. Seine Aussagen kamen dann ja eigentlich auch in allen großen internationalen Medien vor. Also was genau dahinter steckte, dessen bin ich mir nicht ganz sicher. Er hat dann ja auch die Chance in Anführungszeichen bekommen, das nochmal zu korrigieren, diesen Kurs. Das wollte er auf keinen Fall. Also es scheint ihm wichtig zu sein, seine Impfgegnerschaft in diesem Fall zumindest klar gemacht zu haben, wie sich das dann jetzt mit all seinen anderen Aktivitäten und auch seinen, Werten verträgt. Das ist wahrscheinlich teils Interpretationssache und teils erschließt sich doch eben so ein bisschen aus dem, was wir sonst von ihm öffentlich hören.
Aber überrascht hat uns beide nicht, dass gerade von Novak Djokovic sowas kam. Ich glaube ja, an so eine Geschichte, dass Novak Djokovic alles inzwischen ausgereizt hat, körperlich, spielerisch, dass er der beste Spieler vielleicht aller Zeiten ist. Das ist, wie gesagt, das ist eine Diskussion, über die wir gleich dann auch nochmal sprechen können. Und dass er sich dann Themen zuwendet, die vielleicht für uns normal, Otto-Normalbürger, nicht mehr so greifbar sind. Und dass er sich dann natürlich auch in Dinge stürzt, die etwas esoterischer sind, kann ich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist diese gesamte Impfdebatte. Und das ist ein meiner Meinung nach gefährliches Feld. Und da er hält sich aus der Innenpolitik Serbiens raus. Da könnte er sich auch raushalten und sagen, Leute, macht, was ihr wollt.
Schien ihm ein Anliegen zu sein, aus welchen Gründen auch immer. Und eben diese Optimierung, die Djokovic an sich und seinem Körper in den letzten Jahren durchgeführt hat, die ist ja nun relativ offensichtlich. Und während dieser Videos, die hier eben zu sehen waren, oder dieser Videochats, ging ja eben auch Videos rum, wo er einer der Herren, mit dem er dort sprach, schien ein bestimmtes Trampolin zu bewerben. Und dann sah man ja eben auch Videos von Djokovic auf diesem Trampolin. Man sieht aber auch, wie krass er durchtrainiert ist und wie er seinen Körper behandelt und wie methodisch er auch damit umgeht. Und das ist natürlich so ein bisschen das Erstaunliche, dass jemand, der so bewusst mit seinem Körper arbeitet, der auch offensichtlich sehr bewusst mit seinem Geist arbeitet, der immer nach Wegen der Optimierung und des Lernens sucht, dann auf der anderen Seite Impfungen so kritisch gegenübersteht, die ja jetzt auch eher A, dazu beitragen, dass er gesünder leben kann und B, vor allem andere Menschen dabei unterstützen, gesünder leben zu können. Das ist natürlich schon erstaunlich, aber vielleicht ist es innerhalb seiner Weltideologie irgendwie erklärbar, nur für mich nicht unbedingt ersichtlich.
Novak Djokovic hat sich also ja durchaus streitbar geäußert und wir haben unsere Meinung hier kundgetan. Das ist keine allumfassende Meinung, das ist unsere persönliche Meinung und wir haben versucht, beziehungsweise wir wollten hier so ein bisschen Einordnung dann auch reinbringen. Novak Djokovic, das war die zweite Frage, die von euch gekommen ist. Die dritte Frage war, wäre es jetzt nicht die Zeit, um gegebenenfalls notwendige Reformen zu planen und umzusetzen? Darüber haben wir vorhin schon gesprochen, ATP und WTA, der Merger. Ansonsten geben notwendige Reformen, also es wird im Moment das Fast-Four-Format ja wieder gespielt. Das ist eine Geschichte, ich bin entschiedener Gegner davon. Ich glaube nicht, dass es jetzt im Moment Regeländerungen geben wird oder dass es in naher Zukunft Regeländerungen geben wird. Die größte Reform wäre tatsächlich ATP-WTA-Merger. Das wäre so eine Geschichte, wo man sagen würde, das wäre eine Riesenreform, oder?
Ja, wobei ich mir noch eine andere Sache vorstellen könnte, die so ein bisschen auch da reingreift. Und das wäre eine Regionalisierung des Tennis. Also A, dass man die Challenger Tour, wie wir sie jetzt kennen, oder zumindest die Future Tour wirklich komplett regionalisieren würde. Sagen wir, dass Spieler und Spielerinnen aus Zentraleuropa sich über Turniere in Zentraleuropa immer weiter nach oben spielen und oder, dass wir auf den beiden großen Touren wirklich einen vielleicht etwas logischeren Kalenderablauf sehen werden, um dann auch unter Umständen einfach die Reiserei etwas einzuschränken. Also ich meine, da müssen wir gar nicht nur über den Virus sprechen. Es gibt ja noch ein anderes Problem namens Klimakrise, was daherkommt. Auch das wird irgendwann angegangen werden müssen. Und da denke ich, wäre es unter Umständen logisch, das Tennis wirklich weiter zu regionalisieren. Also wirklich zu sagen, im ersten Quadranten des Jahres spielen wir hier, im zweiten hier, im dritten hier, im vierten hier. Und wir bewegen uns gar nicht mehr so groß über die Welt oder springen von hier nach da und veranstalten zeitgleich Turniere hier und überall. Das kann ich mir vorstellen, dass einige da zumindest interessiert wären, das anzugehen und zeitgleich, dass wir wirklich auf den unteren Ebenen eine Regionalisierung erleben würden und man sich, sagen wir, aus der deutschen Region hochspielt in die zentraleuropäische, in die europäische und dann eben in die Weltregion. Sowas könnte ich mir schon vorstellen, dass es kommen könnte und wäre unter Umständen gar nicht so unklug.
Da zum Beispiel hättest du mich auch. Also das wäre zum Beispiel so eine Sache, wo ich dann auch sagen würde, okay, darüber könnte man wirklich nachdenken. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die sich im Moment, glaube ich, auch angehen ließe, weil wir im Moment wirklich noch nicht wissen, wann wieder Tennis gespielt werden kann. Aber es gibt derlei Überlegungen bislang noch gar nicht. Und das ist eine Geschichte, die das vielleicht dann auch wieder ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt.
Also unter Umständen wird es genug Zeit geben, um über solche Sachen nachzudenken. Ja. Warten wir mal ab, wie lange wir noch auf Profi-Tennis in der bisherigen Form warten müssen. Und wenn es noch 12 oder 15 Monate sind, ergibt sich unter Umständen natürlich was, wo solche Reformen angegangen werden können.
Drei Fragen haben wir noch. Die eine Frage hat jetzt nichts mit den letzten zwei Wochen zu tun, aber eventuell könnt ihr ja auch was Allgemeines reinpacken. Wie denkt ihr, werden wir die GOAT-Debatte im Herrentennis in 5 Jahren führen? gleiche Frage quasi. Wimbledon 20 wäre wohl Roger Federers letzte Chance gewesen. Seht ihr einen Vorteil für Novak Djokovic? Klar ist Corona Mist für alle, aber ihr wisst, was ich meine. Natürlich wissen wir, was du meinst. Und tatsächlich ist Roger Federer vielleicht jetzt einer der Gekniffenen in dieser Geschichte rund um, wer hat irgendwann die meisten Grand Slam-Siege geholt, weil 20 dieses Jahr Wimbledon wäre eine große Chance nochmal für ihn gewesen, eventuell dann noch einen weiteren Titel zu holen. Ich glaube, durch diese ganze Verschiebung, meiner Meinung nach, ist der Ball jetzt total in Novak Djokovic Spielfeld, weil er ist körperlich nach wie vor ein wenig fitter als Rafael Nadal. Ich glaube, dass er auch länger spielen wird als Rafael Nadal. Und er wird vielleicht in den nächsten Jahren nochmal an diese Leistung rankommen können, die er in den letzten Jahren gebracht hat, in seinen ganz dominanten Jahren. Und ich glaube, dann haben wir am Ende eine GOAT-Debatte, wo wir darüber sprechen, dass Novak Djokovic auf jeden Fall die meisten Grand-Slam-Turniere geholt haben wird, weil Rafael Nadal wird wahrscheinlich dieses Jahr um die French Open gebracht. Roger Federer wird dieses Jahr wahrscheinlich um Wimbledon gebracht. Alle drei werden natürlich auch um die US Open gebracht. Aber die Zeit spricht im Moment für Novak Djokovic.
Das schon. Und ich denke, fast jede Debatte, die wir haben, wird mit einem Sternchen versehen werden. Jeder wird noch mehr als vorher es genau zu dem Spieler auslegen können, den er oder sie vorne sieht in dieser Debatte. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch argumentieren, unter Umständen ist Djokovic der Gekniffene, weil er vermutlich als Favorit oder er wäre mit Sicherheit als Favorit nach Wimbledon und zu den US Open gegangen und es wäre sicherlich nicht unrealistisch gewesen, dass er drei Grand Slam Turniere gewonnen hätte und dann hätten wir Ende des Jahres vermutlich eine Situation gehabt, wo Federer bei 20 stände, Nadal bei 20, wenn er die French Open gewonnen hätte und Djokovic bei 19. Und dann wäre Djokovic natürlich wirklich sehr nah dran. So muss er jetzt doch noch zwei beziehungsweise drei Grand Slam Turniere aufholen. Also, was natürlich generell passieren könnte und was von uns allen noch nicht absehbar ist, das sagen wir, wenn wir, egal wann auch immer, zurückkommen, ist eine Situation, die wir alle noch nicht erlebt haben. Wir wissen also nicht, wie sieht's dann aus? Dominieren die Bekannten immer noch oder übernimmt dann einer der jungen Spieler auf einmal, weil er einfach frischer ist, weil er vielleicht auch noch ein bisschen hungriger ist, auf einmal das Zepter im Herren- bzw. im Damen-Tennis. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und dass die Ära der Top 3 nicht von den anderen Spielern direkt unterbrochen wurde, sondern von dem Virus und dann einfach jemand Neues König oder Königin ist, halte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen. Also ich glaube, die Debatte kann in alle Richtungen gehen, kann auch für alle was bedeuten. Und so oder so werden wir sicherlich ein ganz dickes Sternchen daneben sehen.
Das wäre allerdings auf jeden Fall lustig, wenn wir nächstes Jahr wieder Tennis erleben, die French Open dann von Dominic Thiem gewonnen werden, Wimbledon von Daniel Medvedev und die US Open von Alexander Zverev.
Ich halte es nicht für unmöglich. Federer könnte bald 40 oder könnte 40 ungefähr sein, wenn wir wirklich realistisch zurückkommen. Nadal, mal gucken, wie fit der da noch ist. Gut, Djokovic wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre genau den Lebensstil pflegen, über den wir gerade schon gesprochen haben.
Es ist wirklich interessant und diese GOAT-Debatte werden wir natürlich noch jahrelang führen und wahrscheinlich werden wir sie in 20 Jahren noch führen. Wer hat damals, wer war damals der Größte? Die Diskussion haben wir jetzt gerade dadurch, dass es die große Michael Jordan-Doku gibt, natürlich dann auch wieder mit Michael Jordan und LeBron James. Also an dieser Frage, glaube ich, werden wir uns wahrscheinlich nicht satt diskutieren können.
Wenn wir beide in Rente sind, wird das wahrscheinlich noch besprochen werden. Oder ist es jemand gekommen und hat Tennis komplett auseinandergenommen? Das ist natürlich auch möglich. Jemand, der 30 Grand Slam Turniere gewonnen hat, dann werden wir über die drei Herren vielleicht als zusammen die besten aller Zeiten sprechen.
Vielleicht. Wir haben noch zwei Fragen. Wie realistisch seht ihr die Austragung von Doppel im Rahmen der Punktspiele? In Schleswig-Holstein wird laut Verband am 10.06. über die Austragung von Doppelspielen im Rahmen der Punktspiele beraten. Eigentlich kann das doch nicht gehen. 1,5 Meter Abstand, oder? Ist genauso meine Meinung. Ich glaube, dass wir erst eine lange Zeit lang nur Einzel sehen werden. Mein Bild, was ich immer vor Augen habe beim Doppel, ist, die beiden Spieler stehen hintereinander. Der eine hat den Ball vorm Mund, erklärt dem anderen, wohin er aufschlagen wird, ob es mit Spin oder ob es glatt ist. Und danach wird sich der Netzspieler richten. Ich kann mir beim besten Willen im Moment nicht vorstellen, dass wir bald Doppelspiel sehen werden. Wo auch immer.
Wo auch immer. Ja, es war auch, glaube ich, eine der Diskussionen um die US Open herum, dass, wenn US Open stattfinden, unter Umständen die Doppelwettbewerbe nicht stattfinden, weil das vor und mit den lokalen Behörden nicht zu machen ist. Ob das am Ende so käme, müsste man natürlich abwarten. Da gäbe es dann sicherlich auch Proteste. Doppel läuft natürlich auch viel mehr als Einzeltennis darauf hinaus, eine Kontaktsportart zu sein. Einfach, weil man sich nahe kommt, weil man sich ja auch mal gegeneinander läuft, wenn man auf derselben Seite des Netzes ist. Denn ein anderes klassisches Bild ist ja eben wirklich, beide gucken irgendwie zum Ball hoch, beide wollen den Smash nehmen, rufen zwar was, aber laufen dann doch ineinander. Und man atmet sich ja ganz definitiv auch beim Doppeltennis mal an, wenn man miteinander kommuniziert. Also eigentlich unter den Regeln, wie wir sie jetzt neu kennengelernt haben, nicht unbedingt etwas, was zu vereinen oder vereinbaren wäre mit dieser neuen Realität. Aber vielleicht erfahren wir ja noch irgendwas, was es dann doch wieder realistischer macht in den nächsten Wochen und Monaten.
Im Moment, auch wir hier jetzt, die Aussage, die wir treffen würden, im Moment können wir uns das beide nicht vorstellen, dass wir Doppelspiele bei Mädenspielen etc. überhaupt erleben werden und auf größerer Ebene sowieso nicht. Letzte Frage, die wir haben, und das führt zu einer jetzt am Ende dann doch nochmal Feel-Good-Story. Könnt ihr etwas zu Hasem Nau sagen? Ich glaube, er wird Nau oder Nav ausgesprochen. NAW wird sein Nachname geschrieben. Werden wir ihn in Zukunft wohl öfter sehen können, hat er Chancen auf der Tour. Hasem Nau ist einer der 12 Spieler, die an diesem Wochenende in Höhergrenzhausen gespielt werden. Er hat Bundesliga gespielt für den Kölner Tennisclub. Und er ist eine Feel-Good-Story, weil er ist 2017 aus Syrien gekommen. Er war dort einer der besten Spieler in Syrien. Er ist noch keine 22 Jahre alt, er ist jetzt gerade mal 20, glaube ich, geworden. Ist als 17-Jähriger aus Syrien als Flüchtling nach Deutschland gekommen und spielt dort jetzt schon Bundesliga. Ist an 15 für dieses Jahr gemeldet worden für die Bundesligamannschaft, hat aber letztes Jahr zum Beispiel gegen Andreas Beck in der Bundesliga gewonnen. Andreas Beck, der früher mal unter den Top 40 in der Weltrangliste stand und der immer noch einen ziemlich guten Ball schlägt. Er ist in Aleppo aufgewachsen, er gehörte, wie gesagt, zu den größten Talenten, die Syrien im Tennis hat, hat auch schon für Syrien im Davis Cup gespielt und ist jetzt seit knapp 3 Jahren in Deutschland und er hat in Höhergrenzhausen mitgespielt. Ich habe mir 2 Matches von ihm angeschaut. Er ist ein toller Tennisspieler und er hat es schon weit gebracht und es gab im Deutschlandfunk gab es einen Bericht über ihn, dass er sich gut integriert hat, dass er die Sprache gelernt hat und dass er jetzt den Versuch unternehmen möchte, dann auch auf die ATP-Tour zu kommen, dass er Future-Turniere spielen will, dass er Challenger-Turniere spielen will. Ich habe, wie gesagt, 2 Matches von ihm gesehen. Ich finde, er hat eine gute Vorhand, er hat eine ganz ordentliche Rückhand, sein Aufschlag ist verbesserungswürdig. Und warum soll er nicht ein paar ATP-Punkte erlangen? Ob das auf Challenger-Niveau reproduzierbar ist, beziehungsweise ob das erfolgreich sein kann, würde ich jetzt im Moment noch sagen, vielleicht ein Longshot. Aber die Geschichte, dass Hasem Nau hier Tennis spielen kann, hier in Höhergrenzhausen Tennis spielen kann, dass er in Köln Bundesliga spielen kann, ist meiner Meinung nach die Geschichte an sich. Und das ist die größte und tollste Geschichte, die wir haben.
Ja, also du hast mehr von ihm gesehen, zumindest mehr spielerisch von ihm gesehen. Und da würde ich dir auch absolut vertrauen, was da eben die Einschätzung angeht. Ich habe mir auch nochmal seine Bundesliga-Resultate beziehungsweise eben auch die erste Regionalliga angeschaut. Er hat letztes Jahr 2-mal einzeln in der Bundesliga gespielt für Rot-Weiß aus Köln und ansonsten für die 2. Herren gespielt, die in der Regionalliga ist. Das ist dann so ein bisschen die Leute, die, wir hatten ja vor kurzem auch das Gespräch über Leistungsklassen, das sind dann so ein bisschen so Leistungsklassen 1-Leute, das sind dann eben auch so die, mit denen er sich gemessen hat, wo er wahrscheinlich auch einen leichten Schritt drüber steht. Und er ist wahrscheinlich eben so, auf, wenn man es jetzt in Deutschland sieht, so auf dem Sprung zwischen Regionalliga und Bundesliga. Ob und wie das dann am Ende reicht, das wird eine spannende Frage sein, weil er dann eben ja auch, oder sagen wir so, wäre in Deutschland aufgewachsen, würde er wahrscheinlich ganz klassisch zum College nach Amerika gehen. Und ich denke, da könnte er mit seinem Leistungsvermögen auch gut mithalten. Und würde dann natürlich auch die Entwicklung bekommen, die ihn unter Umständen dazu befähigen würde, irgendwann auf der Tour zu spielen. Ob er jetzt den anderen Weg gehen kann, also quasi außerhalb des College-Systems dann hier in Europa sich nach oben zu spielen, muss man abwarten. Aber von dem bisschen, was ich gesehen habe, hat er auf jeden Fall das Niveau eines Weltranglistenspielers. Ob er am Ende das Niveau hat, Challenger oder ATP-Spieler zu werden, das ist, finde ich, noch schwer einzuschätzen. Aber er ist auf jeden Fall nicht komplett davon entfernt, das möglich machen zu können.
Aber es bleibt auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte.
Ja, das ist gar keine Frage.
Ne? Hasem Nau, einer der besten Junioren damals in Syrien, ist nach Deutschland gekommen, konnte dort jetzt Tennis spielen, beziehungsweise kann dort Tennis spielen und war jetzt auch in Höhergrenzhausen dabei und am Start und hatte, wenn man, also ich, wie gesagt, ich habe 2 Matches von ihm gesehen, er hatte auch seinen Spaß und das ist, glaube ich, das Wichtigste im Moment. Und wohin ihn der Weg führen wird, das werden die nächsten Jahre zeigen. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Das war dann schon mal wieder eine sehr vollgepackte, mehr als eine Stunde Chip in Charge, der Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das gefällt euch, was wir machen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, nächste Woche gibt es nochmal eine richtige Nerd-Sendung. Dann werden wir über Hawkeye und Foxtan sprechen. Das mit einem, der dazu forscht an der TU München. Und dann melden wir uns in der alten Besetzung dann in 2 Wochen wieder und hoffen, dass wir dann wieder eine runde Sendung anbieten können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.